Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen zunächst nur den ersten Teil unseres heutigen Predigttextes vorlesen, den wir im Lukas-Evangelium Kapitel 14, Vers 25 bis 33 finden. Also erst einmal die Verse 25 bis 27. Es ging aber eine große Menge mit Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich denke, Sie haben es gemerkt, warum ich hier abbreche. Denn auch Sie sind vielleicht an dieser Stelle erst einmal ins Stocken gekommen. Zu hart ist das Wort Jesu, dass wir da nicht nur so einfach weiterhören können. Das Wort hassen ist einfach zu schwerwiegend und provozierend, besonders in diesem Zusammenhang. Innerlich stehen all unsere Stacheln dagegen. Wir möchten uns dagegen auflehnen. Und mir geht es da gar nicht anders als Ihnen. Mensch Jesus, was sagst du da? Was ist das für ein Wort, was du uns da entgegenknallst? Meine Eltern hassen, meine Frau hassen, meine Kinder hassen, meine Geschwister hassen. Das kannst du doch wohl nicht ernst gemeint haben. Das passt doch überhaupt nicht zu dir, Jesus. Du hast doch an anderer Stelle sogar gebeten, selbst noch die Feinde zu lieben. Wie kann ich da meine Familie hassen und mich selber noch dazu? Aber der griechische Urtext lässt in der Tat hier keine andere Übersetzung zu. Jesus sagt wirklich, hassen in der Bedeutung, wie wir das Wort kennen und wie wir es gebrauchen. Also als absoluten Gegensatz zur Liebe. Daran reiben wir uns. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Und ich glaube, das war auch die Absicht Jesu, dass wir uns daran reiben. Er hat den vielen Leuten, die da mit ihm gegangen sind, einfach reinen Wein eingeschenkt. Er sagte, es geht um ein Entweder-Oder. Du musst dich entscheiden, was das Allerwichtigste für dich in deinem Leben ist. Ich oder irgendetwas anderes. Auch wenn es sonst noch so gut und richtig wäre, noch so schön und noch so wichtig. Ja, und wir antworten, natürlich du. Natürlich folgen wir dir, Jesus, nach. Dir, nur dir allein und keinem anderen. Wir sind Christen. Wir haben dir unser Leben anvertraut. Petrus hat das auch einmal gesagt. Und noch in derselben Nacht ist er kläglich gescheitert. Hat er Jesus, seinen Herrn, dreimal verleugnet. Die harmlose Frage eines Dienstmädchens wurde ihm zur Falle. Bist du nicht auch einer von denen, die mit dem Jesus zusammen waren? Davor will Jesus uns alle bewahren. Sicher, es sind Extremsituationen, die Jesus hier schildert, aber sie machen eins deutlich. Nachfolge hat Konsequenzen. Und sie kann Konsequenzen haben, die sehr, sehr hart sind, äußerst hart. Das müssen die Nachfolger Jesu von vornherein wissen. Nicht erst, wenn sie in Schwierigkeiten kommen. Nicht erst, wenn sie im Dreck sitzen. Niemand soll sagen, ja, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, wenn ich gewusst hätte, was das kostet, Jesus nachzufolgen. Jesus macht nicht den üblen Brauch windiger Vertreter mit, die einem zunächst einmal alle Vorteile ihres Angebots großartig aufzählen, und dann nur in einem kleinen Nebensatz so kurz erwähnen, dass es da auch noch so die üblichen Bedingungen gäbe. Und dann macht man später große Augen, wenn man diese Bedingungen, das sogenannte Kleingedruckte, liest auf 5 DIN A4 Seiten und der Rechtsanwalt vor der Tür steht. Was Jesus hier sagt, das bleibt eine ungeheure und auch unbequeme Herausforderung. Aber lassen wir es einmal so stehen und versuchen wir, den ganzen Text zu hören, ohne gleich wieder bei dem Wort hassen hängen zu bleiben. Also es ging eine große Menge mit Jesus. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, da kann ich ja gleich ins Kloster gehen. Das hat einmal jemand auf diesen Predigttext hin gesagt. Richtig, vielleicht eine Möglichkeit. Und allen Respekt vor denen, die den Weg in eine Kommunität oder in eine Diakonissenschwesternschaft gehen. Gibt es ja auch in der evangelischen Kirche, nicht nur bei den Katholiken. Allen Respekt vor den Christen, die auf eine eigene Familie verzichten, auf Selbstverwirklichung in einer beruflichen Karriere, auf persönlichen Besitz, um frei zu sein, ganz frei zu sein für Gott und die Menschen, die er uns anvertraut. Ja, da kann ich gleich ins Kloster gehen. Warum eigentlich nicht? Warum soll ein junger Christ sich nicht die Frage stellen, ob sein Weg in den vollzeitigen Dienst führen kann? Möglicherweise auch lebenslang, unverheiratet, ohne Verantwortung für eine Familie. Warum soll es heute für eine junge Frau unmöglich sein, Diakonisse zu werden? Oder für einen jungen Mann in eine Kommunität, in eine Bruderschaft einzutreten? Obwohl, hier gilt auch das Gleichnis vom Turmbau. Vorher ist zu überschlagen, ob ich die Mittel, die Kraft, die Berufung gerade dazu habe. Und trotzdem, auch wenn es total gegen den Trend unserer Zeit ist, warum denn nicht? Und dennoch, ins Kloster zu gehen, das ist ganz gewiss nicht die einzig mögliche Art, mit diesem Text konsequent umzugehen. Es gibt tausend andere. Es hat zahllose Nachfolger Jesu gegeben und es gibt sie bis heute, die reich sind, die viel haben, die Geld haben ohne Ende. Wie Josef von Arimathea, der Jesus sein Grab zur Verfügung stellt. Es hat unzählige verheiratete, treue Jesus-Nachfolger gegeben, wie Petrus. Und es gibt sie zahlreich bis heute. Und es gab und es gibt Nachfolger Jesu, die nicht in den Tod und ins Leiden um Jesu Willen tief hineinzugehen hatten. Aber wir spüren doch alle, dass in diesen Jesus-Worten eine ganz große Herausforderung liegt. Also lassen wir uns auch nach unserer eigenen Jesus-Nachfolge durch sie fragen. Denn davon gehe ich aus. Wir, die meisten von uns hier, gehören zu den Leuten, die wie die vielen Leute damals mit Jesus gehen. Die gesagt haben, irgendwann in ihrem Leben gesagt haben, ich möchte ein Christ sein, ich möchte mit Jesus leben. Jesus ist der Herr meines Lebens. Sonst wären wir kaum heute Morgen hier in der Kirche. Sonst wäre das sowieso kein Thema für uns. Was aber erwartest du von Jesus? Suchst du und willst du wirklich ihn selbst oder nur seine Gaben? Es gibt ja auch die Christen, die sagen, bei Jesus ist es immer toll. Mit Jesus zu leben macht Spaß. Und es ist zunächst einmal ganz, ganz super, mit Jesus zu leben. Und das Kleingedruckte, das kriegen wir später. Wollen wir wirklich unbedingt auf alle Fälle mit Jesus gehen? Nicht nur in den schönen Zeiten. Wohl wissend, dass ein Weg ins Leiden, ans Kreuz führt, oder sind wir dazu nur bis zu einem gewissen Grade bereit? Diese Jesus-Nachfolger gab es damals auch schon. 5.000 haben ihm zugehört auf dem großen Feld am See Genezareth und Jesus hat sie satt gemacht, hat ihnen Brot und Fische gegeben und sie waren begeistert. Mensch, toll, wie du das machen kannst, Jesus. Du musst immer bei uns bleiben, du musst unser Brotkönig werden, der uns satt macht. Dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Unser Leben ist ausgefüllt, wenn du bei uns bist und dafür sorgst, dass wir immer genug Brot zu essen haben. Da sagt Jesus, nein, Mein Weg geht ans Kreuz, und wenn du bei mir bleiben willst, wenn du mir nachfolgen willst, musst du mitgehen nach Jerusalem, mitgehen auf diesen Hügel Golgatha. Jesus stellt uns hier tatsächlich in die Entscheidung, entweder oder. Diesen goldenen Mittelweg, den gibt es nicht. So ein bisschen Spaß im Leben und so ein bisschen Jesus und so ein bisschen dies und ein bisschen das. Und nur immer treu und redlich bleiben, das gibt es nicht. Für einen begrenzten Flirt ist Jesus zu schade. Und sowas hilft uns auch nicht weiter. Jesus will wirkliche Jünger haben. Keine Mitläufer, keine Saisonchristen, keine Schwärmer und auch keine Gewohnheitschristen. Jesus will Jünger haben. Er will dich und mich ganz haben, ganz. Das Leben, das Jesus bringt, kostet viel. Es hat einen hohen Preis, ja. Ein Jesus, der es billig macht, hilft und heilt auch nicht. Der Kostenvoranschlag Jesu lautet: Überleg dir genau, ob du bereit bist, hinter mir her den Weg hinauf nach Jerusalem zu gehen. Meine Lebensspur ist eine Leidensspur. Willst du mein Leben ohne mein Leiden haben, dann überschätzt du deine geistlichen Kapitalkräfte. Mancher mag denken, ich habe das schon irgendwie allein. Ich habe das ja bisher auch geschafft. Das Fundament steht ja schon. Ich bin Christ, habe irgendwann Ja zu Jesus gesagt, Ja zu meiner Taufe, habe mich konfirmieren lassen und so weiter, besuche mehr oder weniger regelmäßig den Gottesdienst, gehe sogar in einen Hauskreis, arbeite mit in der Gemeinde. So im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, es klappt doch einigermaßen. Ja, irgendwie muss ich das vermitteln, auf der einen Seite mein Job, auf der anderen Seite meine Familie, auf der dritten Seite meine Hobbys und dann ist diese Gemeinde noch, das kriege ich schon irgendwie gebacken. Was aber, wenn der Druck deiner Umgebung immer massiver an dich herantritt? Wenn so diese Anfeuerungen im negativen Sinne kommen von der Seite, sag bloß, du gehst jetzt immer zu den Frommen dahin. Und schon wieder zu dem Hauskreis, können wir schon wieder Mittwochsabend so einen Skatabend nicht machen. In die Kirche, in den Bibelkreis, wozu das denn alles? Die da wollen doch sowieso immer was Besseres sein. Lass doch den Gebetskreis einfach mal sausen. Du gehst doch, warst doch letzte Woche schon da. Du hast doch so viel Arbeit, die Termine überschneiden sich. Am Sonntag ist dann auch noch Familientag, da sollte man doch eigentlich ausschlafen, mit der Familie frühstücken, da ist sogar der Ehepartner und die Kinder, die an einem zerren. Mensch, bleib doch mal Sonntagmorgen da, hab doch mal Zeit für die Familie. Wandern in Gottes herrlicher Natur, es gibt ja auch die Leute, die sagen, in der Natur ist mein schönster Gottesdienst, da brauche ich gar nicht in die Kirche zu gehen. So genau wird es der liebe Gott auch nicht nehmen mit dem Bibellesen und Beten. Oder dann die existenziellen Anfragen. Dann kommt die zweite Stufe, die uns den Mut zur konsequenten Nachfolge nehmen können. Wenn Gott dich wirklich lieb hätte, warum musstest du dann krank werden? Warum hast du deine Arbeitsstelle verloren? Warum geht es dir schlecht? Warum hast du Schmerzen? Jahrelang und keiner kann dir helfen. Warum bist du verunglückt? Warum hat er dir deinen lieben Menschen genommen von deiner Seite? Es könnte dann sein, dass das gut begonnene Werk irgendwann halbfertig liegen bleibt, weil du ja einfach zusammenbrichst unter diesen Angriffen, dass du aufgeben willst, dass du in Gefahr stehst, die Spur Jesu zu verlieren. Und Jesus weiß das. Das ist genau der Punkt. Jesus weiß das. Er weiß, dass wir eigentlich zusammenbrechen unter dieser Last. Das schaffen wir nicht, das kriegen wir gar nicht hin. Er weiß, dass der Weg hinter ihm her oft steiler, mühsamer und gefährlicher ist, als wir meinen und als wir es bewältigen können. Und gerade deshalb spricht Jesus hier in dieser erschütternden Nüchternheit und Sachlichkeit von der konsequenten Nachfolge. Wir müssen wissen, worauf wir uns mit ihm einlassen, auch wenn es freilich ein Einlassen mit seiner Kraft, mit seiner Nähe, mit seiner Begleitung, mit seinem Beistand ist, der uns lebenslänglich nicht verlassen wird. So kann doch der Weg mit ihm durch sehr schwere Zeiten der Trennung, des Leidens und der Anfechtung gehen. Deshalb erwähnt Jesus hier gerade die Dinge, die uns in aller Regel ganz besonders am Herzen liegen. Kinder, Eltern, Ehepartner, Geschwister. Denn gerade diese engen Beziehungen können der Lebensbeziehung zu Jesus massiv schaden, sobald sie zu seinem Anspruch in Konkurrenz treten. Martin Luther hat es einmal ganz einfach gesagt. Er hat einmal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott. Also wenn du sagen musst, ich habe meine Kinder lieber als Jesus, dann sagst du damit nach dem ersten Gebot, mein Kind ist mein Gott. Die Zusage zu Jesus erfordert eine deutliche Absage an alles, was sich zwischen Jesus und den Jüngern schiebt. Das Ja zu Jesus lebt vom vielfältigen Nein zu allen Falschansprüchen, die Menschen, die ich selbst oder auch bestimmte Dinge an den Jünger Jesus stellen. Zum Beispiel ein Architekt, der auch in seinem Beruf keinen Hehl daraus macht, dass er Christ ist, sagte, ich musste schon große Aufträge ablehnen, weil ich die Bedingungen dafür nicht mit meinem Gewissen und mit meinem Glauben vereinbaren konnte. Und manchmal haben wir deshalb auch am Monatsende zu wenig Geld gehabt. Aber Gott hat uns trotzdem durchgetragen. Ablehnen. Große Aufträge. Viel Geld. Oder eine Missionarsfamilie, wie zum Beispiel Louis Paul Kern in Indien. Die Kinder sind größer. Sie besuchen ein Internat irgendwo in den Bergen in Indien, weit weg von den Eltern. Es gibt nur wenige Wochen im Jahr, in denen die Familie zusammen ist. Diese Eltern haben ihre Kinder sehr lieb, sie hassen sie nicht, aber sie geben sie zeitweise her und verzichten um ihres Auftrags willen auf ein intaktes Familienleben. Vielleicht verstehen wir die Härte, mit der Jesus hier spricht, am ehesten von dem Wort des Petrus in Apostelgeschichte 5, Vers 29 her. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wo Eltern ihre Kinder etwa vom Glauben abhalten oder abbringen wollen oder sie an einem bestimmten Gehorsamsschritt hindern wollen, da ist der Fall unseres Nachfolgewortes eingetreten. Und da schafft es nicht Probleme, sondern gibt Hilfe zu klaren Entscheidungen, die entlasten. Die China-Missionarin Isabel Kuhn erzählt, eine kanadische Missionarin, sie erzählt, wenn du nach China gehst, wird es nur über meinen Leichnam gehen, sagte meine Mutter bitter. Starr vor Bestürzung blickte ich sie an. Hatte nicht meine geliebte Mutter mich zuerst den Herrn Jesus lieben gelehrt? Du könntest doch auch hier in Kanada als Sekretärin des Vereins christlicher Mädchen dem Herrn dienen. Nur Menschen, die in der Heimat keine Arbeit finden oder in der Liebe enttäuscht wurden, ziehen aufs Missionsfeld hinaus, fuhr meine Mutter erbittert fort. Von einer solchen Auffassung der Berufung als Missionarin hatte ich nie zuvor gehört. Konnte dies die Wahrheit sein? Nein, Mutter, sagte ich mit Überzeugung, das stimmt nicht in jedem Fall, was auch immer der Grund in einzelnen Fällen sein mag. Aber du wärst auf die Güte anderer angewiesen, jammerte die Mutter. Ich könnte diese Schande nie ertragen. Ich war noch zu jung, um zu verstehen, dass meine Mutter absichtlich übertrieb, um ihrer einzigen Tochter abzuraten, sie zu verlassen. Nach einer Zeit harter innerer Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten kommt Isabel zu dem Ergebnis, wenn die Dinge am schwärzesten und hoffnungslosesten aussehen, ist man dort angelangt, wo man nicht nachgeben darf. Wenn die Dinge am schwärzesten und hoffnungslosesten aussehen, ist man dort angelangt, wo man nicht nachgeben darf. Wir müssen dann entschlossen wegblicken von den Unmöglichkeiten unserer Umgebung hin zum Herrn, hin zu Jesus. So schiffte ich mich dann am Nachmittag ein. Mutters tränenüberströmtes Gesicht blieb mir als letzte Erinnerung. Ich ahnte nicht, dass ich sie auf dieser Erde zum letzten Mal gesehen hatte. Meine Mutter war eine großmütige Frau. Ihre einzige Tochter hinzugeben bedeutete für sie das schwerste Opfer und dagegen lehnte sie sich auf. Soweit diese Isabel Kuhn. Hier wird deutlich, Menschen meiner nächsten Umgebung können mir zum Hindernis in der Nachfolge Jesu werden. Das heißt aber beileibe nicht, dass ich alle Beziehungen abbrechen muss. Das fordert Jesus nicht von mir. Im Gegenteil. Aber es bedeutet, es fragt deutlich nach dem Stellenwert dieser Beziehung für mich und fragt danach, ob sie meine Nachfolge fördern oder hindern. Wer die Gemeinschaft mit Jesus sucht und diese schon in guten menschlichen Beziehungen verwirklicht sieht, auch in einem guten Familienleben oder in einem guten Gemeindeleben, wollen wir es so mal ganz fromm ausdrücken, in einer guten Beziehung zum Hauskreis, wenn er meint, das ist es schon, der irrt, der ist noch lange kein Jünger. Das Reich Gottes ist nicht identisch mit einem intakten Leben, Gemeinschaftsleben, Familienleben, wie auch immer. Wie sieht es bei dir aus? Hat dich deine Jesus-Nachfolge schon irgendwann mal irgendwas gekostet? Hat sie Verzicht erfordert, Unannehmlichkeiten bereitet? Oder ist deine Tarnung schon so perfekt, dass es keiner mehr merkt, dass du Christ bist? Ist die Schizophrenie zwischen Sonntag und Werktag, zwischen Kirche und Freizeit, zwischen Gemeinde und Familie schon so weit fortgeschritten, dass sie Normalzustand ist? Auch Besitz, Vermögen und Geld kann zum entscheidenden Hindernis der Nachfolge werden. Denken wir an den reichen Jüngling. Er hatte viel und deswegen ging er traurig davon. Welchen Stellenwert hat das bei dir? Inwieweit bist du schon infiziert vom Geist des immer mehr haben Wollens? Was tust du alles für Geld? Was tust du alles für Jesus? Diese beiden Fragen, die muss man sich mal ganz ehrlich stellen, mal nebeneinander stellen. Verdient dann das, was als Summe bei beidem herauskommt, wirklich auch den Begriff Nachfolge? Oder anders gefragt, wem folge ich eigentlich nach, dem Geld oder Jesus? Wem folge ich eigentlich nach? Den Menschen, die mir lieb geworden sind, den vertrauten, Verhältnissen in meiner Kirchengemeinde, den vertrauten Gottesdienstverhältnissen in meiner Kirchengemeinde? Oder lasse ich mich auf neue Wege ein, die mir Jesus zeigt? Nochmals deutlich, das sind nicht Eintrittspreise für die Nachfolge, aber es sind Kosten. Es sind Kosten, dass ich loslassen muss, um Jesu willen, mit denen ein Nachfolger rechnen muss. Jeder soll vorher überschlagen können, ob ihm Jesus all das wert ist oder nicht. Darum geht es Jesus in den beiden Beispielgeschichten vom Turmbau und vom kriegführenden König. Keiner aber kann die Hand für sich selbst ins Feuer legen, siehe Petrus. Und keiner muss das tun. Und das ist jetzt die wirklich frohe Botschaft. Jesus sagt eben diesem Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus sorgt für seine Nachfolger, also auch für dich und mich. Ich kann auch fallen. Jeder von uns kann fallen. Jeder von uns kann überwältigt werden von diesen Angriffen, die uns zuschnüren, unser Leben eng machen. Das Leben, das Jesus bringt, garantiert keine leid- und schmerzfreien Wachstumszonen. Jesus bietet keine Wunschkarriere an, sondern leidbewährtes Leben, das das Qualitätssiegel göttlicher Auferweckungskraft trägt. Wir sollen hinter Jesus her, hinauf nach Jerusalem zum Kreuz. Ein schwerer Weg, aber dort wartet, anders als bei Jesus, nicht die Kreuzigung auf uns. Wir sollen nicht wieder gekreuzigt werden, sondern dort wartet übergroße Freude auf uns. Und doch kommt nur ans Ziel, wer eng hinter dem Schmerzensmann in seiner Leidensspur bleibt. Dabei müssen wir als seine Jünger, anders als Jesus, nicht hinauf ans Kreuz, sondern hinunter unters Kreuz. Wer sich sträubt, reibt sich wund, blutig, krank. Schmerzen, Ängste, Zweifel steigern sich ins Unerträgliche. Aus Klage wird Anklage. Wer sich weigert, verweigert die Nachfolge und kündigt Jesus die Jüngerschaft auf. Das wäre das Letzte, was Jesus will. Und wir? Wie kann uns geholfen werden? Wie kommen wir durch? Wie schaffen wir, wie erreichen wir das große Ziel? Durchhalten kann nur, wer sich sagen lässt und akzeptiert, jeder Jünger Jesu hat sein Kreuz. Das ist genug. Aber das soll er auch tragen lernen. Ob es eine schwere Krankheit oder ein anderes körperliches Gebrechen ist, eine schwierige Ehe oder Kummerkinder, Rabeneltern, Einsamkeit, ungerechte Vorgesetzte, böse Kollegen, böse Klassenkameraden oder eigene schwierige Charakterzüge, aus denen wir nicht herauskommen. Es geht nicht zuerst darum, dass wir unser Kreuz wegbeten, sondern dass wir die Geduldsproben bestehen. Geduld heißt im Griechischen wörtlich übersetzt darunter bleiben, nämlich unter dem Kreuz. Darunter bleiben, darum geht es. Das darf ich lernen in der Kreuzesnachfolge Jesu, zu sagen, Herr Jesus, hier, ja, du hast mir dieses Kreuz gegeben, jetzt hilf mir dieses Kreuz tragen. Gott hat Größe und Gewicht deines Kreuzes vorher sorgfältig abgemessen. Er weiß genau, was er dir zumuten kann. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Gottes größte Hilfe ist das Kreuz Jesu selbst. Es gibt in dieser Welt keine Tiefe des Leidens, die Jesus nicht durchlitten hätte. Er ruft jeden, der vor Krankheit und Leid entsetzt zurückschreckt, zu: Kommt her zu mir, ich habe es durchlitten, ich will euch erquicken. Er sagt jedem, der in Vereinsamung zu versinken droht: Du bist nicht allein, komm her zu mir, ich habe die tiefste Einsamkeit durchlitten, ich will dich erquicken. Kummer, Sünde, Krankheit, Sterben, Tod konnten Jesus nicht festhalten. Und wir sollen hinter Jesus her. Jesus sagt: Nimm dein Kreuz und folge mir nach. Unmittelbar auf den Fuß, setz dich direkt hinter mich auf den zweiten Platz. Dieser zweite Platz hinter mir ist der beste Platz, denn der führt dich in die Ewigkeit. Direkt hinter Jesus. So kommen wir durch, nur so. Nur so bringt er uns an sein Ziel. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.